80 Kilo Kerl, rechnen wir grob mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, haben wir einen Tagesbedarf von 160 Gramm. Davon 10%, 16 Gramm, sollten aus Kollagen kommen.
Mhm.
Und das kann ich zum Beispiel über eine Supplementierung einnehmen.
Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben 5 Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar: ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zu Bestleistung. Welcome to the Zone.
Moin und Servus, hier ist der Gesundheitsoptimierer Mishek für euch. Und mir gegenüber sitzt nicht Rupi, mir gegenüber sitzt Florian Nehmke. Flo, moin Flo.
Moin.
Long time no see, richtig?
Das stimmt, ja.
Ich glaube, du warst der zweite oder dritte Gast bei uns.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
Podcast.
Ja, aber relativ früh.
Ihr kennt vielleicht den jungen Mann aus oder vom Startup Ohne. Es geht um Kaffee ohne Koffein, welchen wir dann auch nicht nur über einen Podcast, sondern auch über Instagram euch vorgestellt haben. Der perfekte Magenschließer zum Abend hin, wenn ihr die Vorteile von Kaffee haben wollt, aber eben nicht die potenziellen Nachteile von Koffein am Abend. Und Flo war einfach super schnell, deswegen sitzt er mir gegenüber. Das war total geil. Ich habe gestern in der Not einfach mal die Blue Zone Community angefragt, wer denn Lust hätte und auch Zeit hätte, mein Co-Host im heutigen Q&A zu sein. Und ich muss dir sagen, noch nie hat eine Blue Zone Story in so kurzer Zeit so viel Feedback mit sich gebracht.
Ja.
Abgefahren. Also ich bin super dankbar. Es war so geil. Es waren so viele Interessenten. Ja, du warst halt der Schnellste.
Ja, sehr gut.
Du warst auf den Buzzer am schnellsten.
Ja, ich war auch gerade tatsächlich in Insta online und habe noch was für Ohne gepostet oder irgendwas gemacht. Genau, unser Gewinnspiel gerade abmoderiert.
Ah,
siehste. Und dann bin ich in mein privates Profil, habe das da bei dir gesehen. Und ich mache ja grundsätzlich immer nur das, worauf ich Bock habe. Und dann habe ich mir meinen Zeitplan angeguckt und dachte so, oh, morgen steht viel an, aber voll cool, machen wir. So.
Und du hast schon angekündigt, irgendwo auch der Hintergedanke, dass du ein, zwei persönliche Fragen auch nochmal loswerden kannst.
Vielleicht. Mal gucken. Wir haben, glaube ich, einige Fragen.
Ja,
heute.
Wir haben einige. Ja. Wir haben tatsächlich einige. Ich würde auch vorschlagen, dass wir gar nicht groß drum herum quatschen, sondern du mich gleich mit der ersten Frage abholst.
Ja, können wir machen. Bist bereit?
Leg los.
Immer. Super. Hier möchte jemand wissen: Ich nehme seit 2 Monaten Triple Perform. Wie merke ich, ob und wie es wirkt?
Ja, gute Frage. Also kurz vorweg, Triple Perform ist einer unserer tollen Partner und es handelt sich um das Triple Perform Kollagen, also ein Nahrungsergänzungsmittel, welches dich mit Kollagen versorgt. Und Kollagen hat, wie so viele Nahrungsergänzungsmittel, die wir empfehlen, keine direkte sogenannte ergogene Wirkung. Das heißt, eine ergogene Wirkung ist das, was du von, wenn schon mal eingenommen, zum Beispiel Trainingsboostern kennst, dass du sofort durch Stimulantien wie Koffein zum Beispiel, durch eine körperliche Reaktion wie Kribbeln, durch Beta-Alanin, eine Aminosäure, dies hast du bei Nahrungsergänzungsmitteln wie eben Kollagen oder wie Omega-3, Vitamin D nicht. Von daher ist es schwierig, von einer direkten Wirkung zu sprechen, die du auch wirklich spürst. Es sind eher Symptome und das qualitative Biofeedback, nenne ich es mal, des Körpers, welches dir Hinweise darauf geben kann, dass es funktioniert. Denn dass es wirkt und dass es im Körper Vorteile mit sich bringt, vor allem was die Regeneration des passiven Bewegungsapparates angeht, was die Magengesundheit angeht, das ist nicht von der Hand zu weisen. Von daher ist die Frage, wie die Symptome vielleicht zu Beginn aussahen. Wenn du komplett symptomfrei bist, das heißt keine Magenschwierigkeiten hast, kein Zwiepen im Knie, keine Wehwehchen hast, dann wird es schwieriger sein, dies zu spüren, würde ich mal behaupten. Von daher ist es eher eine kumulative Ansammlung im Körper über eine längere Zeit, von der du profitierst und die eher im Gesamtbilde dazu führt, dass du einfach gesünder lebst.
Spannend. Ich würde direkt mal ganz kurz beim Kollagen einhaken.
Ja.
Das ist ja ein extrem spannendes Thema gerade und bei euch habe ich auch relativ viel darüber gelernt.
Ja.
Sag doch mal, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Mittel habe, mit denen ich mir Kollagen zuführen kann, was sind denn da noch für Tipps? Ich glaube, Kollagen ist für die meisten noch super wenig greifbar.
Ja, ja schon. Also das merken wir auch immer wieder, wie es überhaupt zu kategorisieren ist. Und letztendlich ist der Kollagen nichts weiteres als eine weitere Eiweißstruktur. Und bei Eiweißpräparaten sind wir ganz schnell in der, ich sag mal, Fitness-Szene, wo es darum geht, Muskeln aufzubauen. Und dann reden wir immer über diese essentiellen Aminosäuren, also BCAAs oder EAAs, um alle essentiellen aufzunehmen. Oder grundsätzlich von, das war sogar mal eine Quizfrage bei Instagram, von 20, 22, je nachdem, wie man es definiert, Aminosäuren. Fakt ist allerdings, wir haben im Körper über 250 Aminosäuren. Und es geht nicht immer nur um anabole Muskelaufbauprozesse, sondern Proteinstrukturen sind ja in jeder Zelle enthalten oder jede Zelle besteht aus Eiweißstrukturen. Und Proteine übernehmen zahlreiche Funktionen im Körper, also auch zum Beispiel als Botenstoffe, als Hormone oder eben wie Kollagen im passiven Bewegungsapparat und bilden damit auch Haut, Haare, Nägel, Knochen, Sehnen, Bänder, Gelenke, Knorpel, all das sind Kollagenstrukturen. Wie du es aufnimmst, wenn es nicht gerade als Supplement daherkommt, über primär erstmal tierische Produkte. Wir haben keine veganen Kollagenstrukturen. Das macht dann eben auch eine Supplementierung für Veganer sehr, sehr spannend. Und ansonsten sind es eben all die Strukturen, die ich auch gerade benannt habe, was eben zeigt, dass es durchaus mal Mangelware sein kann. Denn Kollagen kommt eben vor in Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, Bändern. Alles Bestandteile des Tieres, welche wir zwar im Nose-to-Tail-Ansatz sehr stark propagieren, aber welche wir sehr selten essen, weil, ich weiß nicht, sind Sehnen lecker? Ich kann es dir nicht mal sagen.
Ich weiß auch nicht genau.
Also ich weiß, dass so tatsächlich Sehnen eine Delikatesse in China sind.
Ja.
Aber wir driften ab.
Ja.
Der beste Einstieg in das Thema oder was wir als auch sehr leckere Option zeigen und was quasi das Rezept schlechthin ist, von dem wir immer wieder sprechen, ist unsere Knochenbrühe.
Mhm.
Und ich habe schon geluschert, wir haben tatsächlich, vielleicht können wir das einmal vorziehen. Eine der letzten Fragen ist nämlich, wie macht ihr eure Knochenbrühe?
So, sehr gut.
Wollen wir das hier mit abdecken?
Ich würde sagen, es passt perfekt.
Oder?
Ja.
An der Stelle will ich auch gar nicht so viele Worte verlieren, denn in den Shownotes verlinken wir einfach zu unserem hervorragenden Bone Broth oder Knochenbrühe Rezept, welches wir in unserem Blogcast, also auf unserer Webseite, wo wir unsere Blogartikel und unsere Podcast-Folgen festhalten, dort haben wir das Rezept einmal komplett mit allen Details runtergeschrieben. Und das ist der beste Einstieg, wirklich, wenn es auch darum geht, über die natürliche Ernährung genügend Kollagen aufzunehmen.
Top. Und da auch natürlich ganz wichtig, du sagst es immer, ich kann es als leidenschaftlicher Hobbykoch nur bestätigen, holt euch Top-Zutaten, frische Zutaten, weil dann holt ihr auch das Beste aus dieser Knochenbrühe
raus. Absolut, absolut. Also vor allem im Zeitalter der Massentierhaltung ist es extrem wichtig, bei tierischen Produkten auf die Qualität zu achten. Und es sind nun mal Bestandteile, die du nutzt, welche auch, und das kann mir keiner dann als Ausrede vorheulen, welche finanziell absolut tragbar sind. Weil Beinscheiben zum Beispiel sind preislich absolut okay. Also das kann jedes Budget mitmachen. Und es geht um deine Gesundheit, verdammt.
Absolut. Und wenn man mal eine Alternative braucht, ich gehe jetzt nicht ins Detail, schaut euch mal Ossobuco an, wenn ihr mal was Deftiges essen dürft und wollt zwischendurch.
Ossobuco,
typisch italienisches, gibt es verschiedene Varianten, sind Beinscheiben.
Ah.
Super lecker.
Okay, und, kann ich gar nicht. Das ist ein Rezept, ja?
Ja,
oder?
Ja. Und das Ossobuco ist, glaube ich, das italienische Wort für die Beinscheibe.
Ah.
Genau, und die werden geschmort und das Kollagen, das schmeckst du da, weil das macht das so richtig, richtig zart.
Eieiei, so. Guck mal, da hast du mir nochmal
ja.
einen Wurm ins Ohr
gesetzt.
Deswegen
bin ich ja da.
Geil, ich wusste es.
Ja.
Das passt.
So, nächste Frage. Wie kann man die Beinfalten bei Östrogendominanz reduzieren?
Wow, okay, spannende Frage, um auch hier so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ich hatte ja vor einigen Wochen die Jungs von Lead and Load, zwei ganz, ganz tolle Coaches, welche, wie auch ich, mit der Kalipa-Hautfaltenmessung arbeiten. Eine Möglichkeit, die Körperkomposition zu ermitteln, also das Muskeln-zu-Fett-Verhältnis. Und in diesem Zusammenhang, also auch da haben wir die gleiche Schule durchgemacht, nämlich die von Charles Poliquin, einer der Strength and Conditioning Coaches weltweit. Rest in Peace, ist tatsächlich vor drei Jahren verstorben. Auf jeden Fall hat er ist Pionier gewesen in der Annahme, dass die Ansammlung von Körperfett an bestimmten Körperstellen sehr stark mit einer hormonellen Disbalance zusammenhängen und wir dementsprechend Rückschlüsse ziehen können, wie es im Körper hormonell aussieht. Das heißt, du kennst das Spiel, du hast zwei Personen, gleich groß, gleich schwer, aber einer speichert extrem viel Bauchfett und der andere doch eher an den Armen oder zum Beispiel an den Beinen. Und dementsprechend, glaube ich, in dem Zusammenhang ist die Frage auch gemeint, denn vor allem bei Frauen findet sich häufiger eben eher die Birnenform, wo vermehrt Körperfett in unteren Körperregionen gespeichert wird, also Hintern, Po, Oberschenkel, Beine. Und dieses steht eben im Zusammenhang mit einer Östrogendominanz. Mhm. Die ganze Theorie ist super spannend und auch ich baue mein Coaching, wenn zum Beispiel eine Körperfettmessung eine Rolle spielt, mit ein. An der Stelle muss aber gesagt sein, es ist eine Annahme von vielen und es kann eine gewisse Tendenz zeigen, aber ich würde mich nicht zu sehr darauf versteifen, ja, weil es sind einfach zu viele Lifestyle-Faktoren, die dann immer eine Rolle spielen, die eben auch damit mitverantwortlich sein können, warum Körperfett in einer bestimmten Region mehr gespeichert wird als in anderen zum Beispiel. Aber wenn wir eben dann bei dem Thema sind, beziehungsweise irgendwo festhalten können, es wurde eine Östrogendominanz festgestellt, dann ist immer erstmal die Frage, also wie wurde es gemessen und worauf basiert diese Östrogendominanz tatsächlich? Liegt es daran, dass eben weibliche Hormone, Östrogene vermehrt vorhanden sind oder liegt die Östrogendominanz vor, weil der Gegenspieler Progesteron zu gering vorhanden ist? Das heißt, da ist die Frage, ne? Ist der Östrogenspiegel extrem hoch oder einfach im Verhältnis zum Gegenspieler Progesteron zu gering? Weil dementsprechend werde ich auch unterschiedlich vorgehen. Wenn auf hormoneller Ebene festgestellt wurde, dass zum Beispiel der Progesteronspiegel zu gering ist, was häufiger mal bei Frauen eine Rolle spielen kann, wird auch dann, und das ist eine der wenigen Ebenen, wo ich es als sinnvoll betrachte, hormonell supplementiert mit Progesteron. Das geht häufig einher auch mit einem gestörten Zyklus, welcher nicht regelmäßig erscheint. Und da macht es absolut Sinn, unter ärztlicher Begleitung natürlich, mit Progesteron zu arbeiten. Wenn es darum geht, ich sag mal etwas natürlicher die Hormonspiegel auszugleichen, sind es die Lifestyle-Faktoren, die wir uns anschauen sollten und vor allem eben die Ernährungsfaktoren, um eine Östrogendominanz irgendwo auszugleichen. Die Frage ist natürlich auch, in welchem Alter das Ganze stattfindet, weil sehr häufig entwickelt sich eine Östrogendominanz zu Zeitpunkten, wo, ich sag mal, die Hormone Achterbahn fahren, Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, so das sind so die drei Klassiker, aber in unserem modernen Zeitalter leider haben wir eine sehr hohe Korrelation zwischen Östrogendominanzen und Übergewicht. Es hängt sehr, sehr häufig zusammen. Das heißt, da ist es auch erstmal ganz pragmatisch betrachtet die Frage, können wir die Körperkomposition optimieren? Macht es Sinn, Körperfett erstmal zu verlieren? Und damit würde auch wahrscheinlich eine Östrogendominanz zumindest reduziert werden können. Wenn es um einzelne Ernährungsfaktoren geht, dann hat sich gezeigt, dass der Einsatz von Kreuzblütlern, also Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Pak Choi, tatsächlich dazu beitragen kann, die Östrogenspiegel besser auszubalancieren. Dann ganz, ganz entscheidend und auch hier wieder leider ein kleiner Winky-Wink an die Veganer oder alle, die eine limitierende Ernährungsweise eingehen, wo bestimmte Lebensmittelgruppen gestrichen werden. Es sind gewisse, vor allem Mikronährstoffe, die entscheidend dafür sind, dass auf hormoneller Ebene vor allem eben die Östrogene, wenn sie eher aus dem Körper geschleust werden sollen, dies auch tun. Und dafür verantwortlich ist Vitamin B6, Vitamin B12, was bei allen Veganern zum Beispiel eben ein Thema ist, Vitamin C, E, Selen und Magnesium. Jetzt müssen wir nicht großartig uns auf die Suche begeben nach den allerbesten Magnesiumquellen, wobei Magnesium tatsächlich ein Nährstoff ist, Mikronährstoff, den ich auch sehr stark supplementiere, weil wir da den größten Mangel aufweisen. Aber ich muss jetzt nicht erpicht darauf achten, immer Vitamin C aufzunehmen. Eine vollwertige Ernährung, wo ich primär Lebensmittel und nicht Supermarktartikel verspeise, wird dafür sorgen, dass ich all die genannten Nährstoffe ausreichend aufnehmen werde. Und dann kommen weitere Faktoren ins Spiel. Ich habe schon angedeutet, eine Optimierung der Körperkomposition, wo dann die Trainingskomponente eine große Rolle spielen kann, wo Krafttraining auch für Frauen sehr, sehr sinnvoll ist, weil auch das hilft, die Hormonspiegel auszubalancieren. Chronischer Stress ist extrem entscheidend, das heißt Stressmanagement-Tools wie Box-Breathing zum Beispiel anwenden. Und als letzter Punkt ganz, ganz offensichtliche Faktoren, Rauchen und Alkohol. All das hat einen negativen Einfluss auf hormonelle Spiegel.
Super spannend.
Ja,
und sehr komplex.
Es ist super. Ja. Also alles, was auf hormoneller Ebene sich abspielt, ist brutalst komplex. Ja. Deswegen meinte ich zu Beginn, versteife ich mich ungern auf einzelnen Aspekten, weil es sind einfach so viele Lifestyle-Faktoren, die eine Rolle spielen, wo man wirklich unter sehr, sehr vielen Betrachtungsweisen das ganze System anschauen muss. Und zu einem gewissen Maße geht es auch leider nicht über ein Trial and Error.
Das wollte ich gerade auch sagen. Das ja. kenne ich von mir selber. Du kommst nicht drum herum, kontinuierlich auszuprobieren,
genau.
wenn du es wirklich wissen möchtest.
Genau so ist es.
So, nächste Frage. Wir kommen wieder dichter zum Thema Food.
Oh ja.
Mehl.
Ich liebe es.
Es geht um Mehl. Die Frage ist nämlich, welches Mehl, wenn Mehl, welches und warum? Dinkel, Weizen, Vollkorn und was wir nicht alles kennen. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich muss mich damit auch sehr viel beschäftigen.
Echt? Also, weil meine Antwort ist recht kurz. Das Mehl, welches dir am besten schmeckt.
Ja.
Ich meine, wir sind irgendwo auch in dieser Gluten-Free-Zeit und witzigerweise ist es bei uns in Deutschland nur minimal ausgeprägt. Wenn du in andere Länder, also UK, ich glaube, da hast du gar kein, da ist Gluten komplett verbannt worden, also fühlt sich zumindest so an. Tatsache ist allerdings, ich meine, für mich geht es eher mit der Frage einher, okay, essen wir Lebensmittel oder Frankenstein-Foods, also Supermarktartikel und wie lang ist die Zutatenliste dahinter und wie stark verarbeitet, industriell hergestellt ist es. Und da Weizen zum Beispiel das am meisten vertriebene Mehl ist, ist es auch das, welches in der Regel am meisten industriell irgendwie bearbeitet wurde, welches genetisch manipuliert wurde, um einen Glutenanteil zu erhöhen, welcher ja zum Beispiel sehr vorteilhafte Backkomponenten mit sich bringt. Aber ansonsten, ich habe weder Präferenzen oder ich bin der Letzte, der jetzt behaupten würde, Dinkel ist besser als Weizen. Es basiert nur auf einer individuellen Präferenz und wie empfindlich du auf Gluten reagierst. Denn Fakt ist, kein menschlicher Organismus wird großartig viel Sinnvolles mit Gluten anstellen können. Und jeder von uns, würde ich mal behaupten, hat so eine gewisse Toleranzschwelle. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei einem ist es eine Scheibe Toast, beim anderen sind es 5 Brötchen, so ungefähr. Und dazwischen ist eben die breite Masse. Vollkorn oder Nicht-Vollkorn ist für mich eher die Frage dann zum Beispiel vom Timing der Kohlenhydrate, was will ich damit erreichen? Will ich eine längere Sättigung oder will ich tatsächlich sogar eine kürzere Magenverweildauer, weil ich im Post-Workout-Zeitfenster ein schnelles Aufladen der Glykogenspeicher haben möchte? Von daher ist es wieder diese, schade, Schwarz-Weiß-Malereien, die wir so schnell verfallen. Und für mich grundsätzlich den einzigen Hinweis oder Tipp, den ich an der Stelle geben möchte, ist, such dir einen Bäcker des Vertrauens und setz auf ein Sauerteigbrot. Und ob das jetzt Weizen oder Dinkel ist, ist völlig egal. Aber der Fermentierungsprozess und wieder die beste Zutat überhaupt, Zeit, dann wären wir wieder bei der Knochenbrühe auch, ist hier entscheidend, weil es hilft dabei, die Glutenenzyme abzubauen und dadurch das Brot, egal aus welchem Mehl es ist, deutlich empfänglicher, verträglicher zu machen.
Ja, total spannend.
Das ist entscheidend und vergiss die ganzen abgepackten Toastscheiben und den ganzen Supermarkt-Frankenstein-Scheiß und wirklich such dir lieber einen Bäcker des Vertrauens und dann ist es völlig egal, beziehungsweise lass deine individuelle Präferenz, also wie empfindlich du eben zum Beispiel auf Gluten eingehst, hauptsächlich entscheiden und dein Geschmack. Weil Essen ist Genuss, oder? Ich meine, hier sitzen zwei Foodies.
Absolut, Essen ist Genuss. Ich sehe das auch so. Und wenn du halt Intoleranzen hast oder irgendwelche anderen Sachen merkst, dass dir was nicht bekommt, muss ja nicht immer eine Intoleranz direkt sein.
Nee,
muss halt ausprobieren. Es gibt ja so viele Sachen. Man kann ja auch mit Urkorn experimentieren. Oder ich würde so gerne jetzt hier gerade den Namen raushauen, aber mein italienischer Freund Claudio hat mir letztens irgendwie gesagt, schau dich mal nach italienischem Weizen um, da gibt es Weizensorten, mit denen wirst du, wenn du Probleme in Deutschland hast, wirst du mit denen keine Probleme haben. Müsst ihr wahrscheinlich recherchieren, findet man bestimmt leicht. Aber es gibt da, die sind ganz anders verarbeitet.
Ja. Und wie du es gesagt hast. Das ist entscheidend.
Ja, klasse. Dann haben wir Thema Folsäure.
Oh ja.
So, die Frage ist, sollte ich Folsäure supplementieren oder nur ist das nur für Schwangerschaft, Stillzeit?
Mhm. Also Folsäure gehört ja zu den Folaten, zu den B-Vitaminen, wird auch mal an der einen oder anderen Stelle als Vitamin B11 oder Vitamin H betitelt. Aber Folsäure ist so die gängigste Form. Sollte ich es supplementieren? Ja, allerdings würde ich behaupten, tatsächlich nur in der Schwangerschaft und Stillzeit. Als Erwachsener haben wir ungefähr einen Folsäure-Tagesbedarf von 300 Mikrogramm, welchen wir, und auch hier das Stichwort, vollwertige, natürliche Ernährung basierend auf Lebensmitteln, auf echten Lebensmitteln, damit wirst du es abdecken. Und eine bunte Mischkost, denn von Blattgemüse über Leber, Eier, Nüsse enthält alles mehr oder weniger Folsäure und wir kriegen diese 300 Mikrogramm gut abgedeckt. In der Schwangerschaft, Stillzeit, auch aufgrund der veränderten Gelüste, viele Lebensmittel oder häufiger tritt es auf, dass Schwangere auf viele Lebensmittel verzichten müssen, weil sie sie dann einfach nicht so gut vertragen aufgrund der hormonellen Umstellung. Das heißt, die Ernährung fällt dann häufiger auch etwas einseitiger aus und es kommt ein erhöhter Bedarf von bis zu 600 Mikrogramm dazu. Das heißt, wir brauchen in der Zeit tatsächlich das Doppelte von dem, was wir normalerweise brauchen. Und dann kann es durchaus mal schwierig sein. Und es ist einfach extrem, extrem wichtig für die Zellbildung des Fötus. Von daher würde ich Folsäure supplementieren, allerdings wirklich nur in der Schwangerschaft, Stillzeit. In der Schwangerschaft ebenso 500 bis 600 Mikrogramm. In der Stillzeit fällt das ein bisschen runter, dann reichen auch so 400 bis 500.
Haken dran.
Genau, und da kann man, das ist eins der wenigen Supplements, wo man nicht viel falsch machen kann. Weil Folsäure wird synthetisch hergestellt, gibt es nur in dieser Form. Das heißt, da haben wir weniger die Problematik, wie es zum Beispiel bei Magnesium sein kann, wo du immer noch haufenweise Magnesiumoxidpräparate auf dem Markt hast, welche, so wie sie den Körper betreten, ihn auch so wieder verlassen. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Mhm. Da würde es wahrscheinlich sogar Doppelherz von Budni machen. Aber nur da.
Okay. Ja, spannend. Die nächste Frage ist noch spannender, beziehungsweise da musst du wahrscheinlich aufpassen, dass du jetzt hier nicht stundenlang redest, weil sie so interessant ist. Du darfst in die Glaskugel gucken. Die Frage ist nämlich, wie entwickelt sich die Ernährungsweise der Menschen in den nächsten Jahren?
Wow.
Das, ich glaube, ich versuche nicht mit drauf einzugehen, weil sonst reden wir jetzt hier
wirklich. Ja, ich meine, wir könnten wirklich eine ganze Folge nur zu dem Thema aufbauen. Oh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin heute irgendwie auf so einem Anti-Vegan-Trip. Deswegen ist so mein erster Impuls zu antworten, wir werden nicht alle Veganer. Aber bitte nicht falsch verstehen. Also jede Ernährungsform hat ihre Daseinsberechtigung. Aber nein, ich glaube tatsächlich, dass wir immer mehr zu einer gesunden Mitte wiederfinden und einfach viele andere Aspekte eine Rolle spielen werden. Und ich bin ja so ein positives Kerlchen. Ich bin überzeugt, dass wir aufhören werden, eben oder immer weniger in diese Schwarz-Weiß-Malerei verfallen werden und eben ein gesundes Mittelmaß wählen, wo auch Aspekte natürlich der Nachhaltigkeit, der Qualität, der Funktionalität eine Rolle spielen werden. Das ist ein Stichwort, wo ich glaube, dass wir eine immer weiter stärker werdende Entwicklung hin haben werden zur funktioneller Ernährung. Das heißt, die Fusionierung, nenne ich es mal, aus Supplementierung und Nahrungsaufnahme, was wir immer häufiger finden, dass eben gewissen Nahrungsmitteln einzelne Nährstoffe zugefügt werden, um die Funktionalität zu verbessern, zu optimieren. Dann glaube ich, was ein großer Trend ist, den ich jetzt schon sehe und der deutlich stärker immer weiter wachsen wird, ist der Eigenanbau, die Selbstversorgung. Ich habe tatsächlich vorgestern mit einem Kunden ein spannendes Gespräch gehabt, der nicht weit von Hamburg gerade, ich weiß nicht wie viele, zig Hektar Land gekauft hat, weil er dort selbst anbauen möchte. Natürlich auf großer Skala, aber sei es der Kräutergarten auf dem Balkon oder eben die Länder, ich glaube, dahin, in diese Richtung, wird sich viel entwickeln. Und grundsätzlich, was wir jetzt schon sehen, eine deutlich stärkere Wahrnehmung für das Thema Ernährung in Verbindung mit Gesundheit. Was mich extrem freut, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich hoffe, dass wir einen Beitrag eben dazu leisten können. Aber es ist wirklich die Realisierung, ich komme ja gerade von einer Blue Zone Kur mit einem Kunden, der, ich glaube, das Alter darf ich sagen, in seinen 60ern ist, welcher eben berichtet hat und nachdem wir auch unter anderem das Einkaufverhalten studiert haben, er festgestellt hat, dass er zum Beispiel grundsätzlich mit ganz anderen Überlegung einkaufen geht, als jetzt seine Kinder, welche in meinem und noch etwas jüngerem Alter sind, wo extremst deutlich mehr Geld ausgegeben wird für Essen, weil die Qualität im Vordergrund steht, weil vielfältiger eingekauft wird, mit deutlich mehr wirklich Intention, nenne ich es mal. Weniger emotionale Gelüste befriedigen, sondern wirklich eine klare Intention.
Ja.
Ich glaube, ich würde jetzt so gerne so weiterlabern. Aber das sind so diese Funktionalität, grundsätzlich eher eine goldene Mitte, eine Balance, die wir finden und wirklich Thema Selbstanbau.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Da passiert eine Menge.
Ja?
Und ich glaube, es wird allgemein einfach etwas wieder natürlicher, regionaler, gesünder, was den ganzen Anbau angeht. Mhm. Und ich hoffe, das ist mein großer Wunsch, dass wir das auch schaffen, dass diese Auswirkungen auch für alle Leute greifbar sein werden, denen der Zugang vielleicht nicht so leicht fällt wie uns oder anderen Menschen, weil es gibt halt Leute aus diversen Gründen, finanzielle Gründe mal ganz angefangen,
ja,
die nicht so leichten Zugang zu diesen hochwertigen Sachen haben. Und ich hoffe, dass diese ganze Bewegung dazu führt, dass auch das, was sich diese Menschen beim Finanziellen bleiben, was sie sich leisten können, dass das auch davon profitiert. Das,
ja,
das wäre super wichtig, weil sonst haben wir da eine Schere.
Ja,
das aber stimmt. Aber auch stimmt. Wieder ein Riesenthema.
Ja, ja, also wo ich jetzt gerade drüber nachdenken muss, was ich auch super spannend finde, ist, ich beobachte wirklich die ganze Zeit, wie sich dieser ganze zum Beispiel Insektenmarkt oder Alternativnährstoffmarkt, nenne ich es mal, entwickelt. Ich hatte letztens einen Riegel in der Hand, der wirklich zu irgendwie 70% aus Insektenmehl bestand und der hat brutal geil geschmeckt.
Ja.
So, und ich glaube, da liegt ein riesiges Potenzial, um das, was du beschreibst, diese Schere eben etwas kleiner zu gestalten.
Ja, ja. Die Möglichkeiten, naja, die Vielfältigkeit.
Ja, ja.
Gut.
Weiter geht's.
Ja, jetzt kommt ein Thema. Süßstoffe.
Oh ja.
Habe ich gar nicht so viel Bezug zu. Erzähl doch mal, kann man sich an künstliche Süßstoffe gewöhnen, wenn man sie nicht verträgt?
Ja, schwierig. Tatsächlich schwierig. Also wir müssen bei Süßstoffen einmal splitten, aufteilen. Also beziehungsweise der übergeordnete Begriff sind Zuckeraustauschstoffe. Und darunter fallen Süßstoffe. Das ist alles, was wir eher, ich sag mal, jetzt in der Lebensmittel-Food-Welt in flüssiger Form wiederfinden. Die Coke Zero, die Light-Getränke. Das heißt, das sind all die Sachen wie Aspartam, Zyklamat, Acesulfam K, Saccharin. Das sind die Süßstoffe. Und dann haben wir nochmal die Zuckeralkohole. Diese finden sich eher wieder in fester Nahrung, das heißt im Eiweißriegel, in der Kaugummipackung. Und dort können wir bereits auf jeder Kaugummipackung lesen, kann bei größeren Mengen abführend wirken. Denn tatsächlich, so wirken Zuckeralkohole. Das sind dann all die, die auf Ol enden. Xylitol, Sorbitol. Mhm. Genau, die finden sich dort wieder. Dort haben wir das Problem, dass sie eben durchaus, und die Studienlage ist sich da, ich sag mal, sie steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Die meisten Studien, die dazu stattgefunden haben, wurden an Ratten ausgeführt. Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Zuckeralkohole tatsächlich die Mikrobiota, also unsere Darmbakterien, zerstören, schädigen, schlecht für sie sind. Aber sie zeigen durchaus eine Tendenz dahingehend. Ich glaube, auch da ist es bei über 7 Milliarden einzigartigen Schneeflocken da draußen individuell ganz, ganz unterschiedlich, wie wir reagieren. Auch da macht die Dosis das Gift. Das heißt, bei einem ist es der eine Eiweißriegel, der durchrattert, und beim anderen sind es 5. Was wir machen können, ist, ich sag mal, die Robustheit unseres Magen-Darm-Traktes stärken, wodurch wir weniger sensibel auf sowas wie Zuckeralkohole reagieren. Denn wenn zum Beispiel ein Eiweißriegel als extremes Genussmittel in meiner Ernährung einen Platz hat, dann wäre es schade, wenn ich darauf komplett verzichten muss. Aber wenn ich es schaffe, durch den Einsatz von Präbiotikern, also zum Beispiel wie Inulin, welcher in Chicorée ganz viel vorkommt, ein sehr förderlicher Ballaststoff, durch die Aufnahme von fermentierten Lebensmitteln, durch die Aufnahme von Kollagen enthaltenen Lebensmitteln, Knochenbrühe, mein Magen-Darm-Trakt bestmöglich optimal gesund zu gestalten, durch eine klare Mahlzeitenstruktur, wo ich nicht dauernd Verdauungsenzyme, dauernd Magensäure produzieren muss, das alles aufrechtzuerhalten, dann kann man, ich sag mal, zumindest die negativen Begleiterscheinungen, die bei einer gewissen Dosis mitkommen können, irgendwo in Schach halten zu können. Ich würde aber grundsätzlich beim Thema Süßstoffe ein Auge darauf haben. Ist es die Coke Zero ab und an mal und irgendwie der Eiweißriegel ab und an? Oder sind es die 2 Liter Leitgetränke täglich und 3 Eiweißriegel?
Na? Ja, Grüße an unsere Freunde aus den USA. Ja, Eiweißriegel, genau. Und Cola Light.
Also ich liebe beides, ja. Und ich gönne mir sehr gerne ab und an mal eine Coke Zero. Ja. Und auch ein Eiweißriegel, weil da mittlerweile tatsächlich die Food Industry mittlerweile ein paar ziemlich geile Sachen rausgebracht, ja, hat. Und bevor ich mir einen Snickers reinziehe, dann doch vielleicht etwas potentes Eiweiß. Aber ich achte darauf, dass es eben nicht Überhand gewinnt.
Ja, total. Habe ich eine ganze Menge gelernt gerade.
Das freut mich sehr.
Ja. ich ziehe mal jetzt 2 Fragen zusammen. Und zwar geht es jetzt um euch.
Oha.
Wie läuft es bei euch und wo seht ihr euch in 5 Jahren? Schön, ne?
Ja, also auch hier könnte ich natürlich extremst ausholen, weil, also wie läuft es bei uns? Es läuft super. Wir lassen uns von Corinna nicht kleinkriegen. Wir sind gesund, wir sind happy, wir sind zusammen, wir sind glücklich, wir sind voll auf unserer Mission. Ich habe tatsächlich gestern Domi gesagt, was mich sehr dankbar hat fühlen lassen. Egal wie ich selbst, wie gering ich meinen Beitrag an gewissen Tagen betiteln würde. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, man dreht so an seinem Hamsterrad, aber es gibt Tage, da hat man das Gefühl, oh, ich hätte mehr machen können. Ich war ein bisschen faul heute. Irgendwie. Es gibt solche Tage.
Absolut.
Egal wie gering mein Beitrag ausfällt, es ist in den letzten Jahren wirklich nicht ein Tag vergangen,
wo ich nicht mindestens einer Person dabei helfen konnte, ein gesünderes, vielleicht sogar glücklicheres Leben zu führen.
Cool.
Und scheiße, das ist so viel wert. Da, in dem Moment dachte ich, fuck, was für einen geilen Job habe ich denn bitte? Ja. Also dieser Beitrag, das leisten zu können, hat mich einfach so happy gestimmt in dem Moment. Und dementsprechend läuft es richtig gut, weil an ganz vielen Tagen ist es sogar viel mehr als nur eine Person. Hoffentlich mit diesem Podcast sind es ein paar Millionen.
Millionen, ich bin mir ganz sicher. Ganz
mindestens.
Sicher. Ich habe die neuesten Zahlen gesehen, Millionen.
Ja, oder?
Ja.
Podigy lügt nicht, er lügt nicht. Also von daher läuft es richtig gut. Wir haben viele, viele Sachen in der Pipeline gerade. Von daher läuft es auch sehr turbulent. Es haben sich aber paar tolle Sachen ergeben und auf die wir eben hinarbeiten. Von daher sind wir da sehr, sehr gespannt, wo uns der Weg hinführt. Also wir sagen immer so, 2020 haben wir sehr viel gebaut und 2021 betreiben wir ganz viel Shaping. Mhm. Also wir formen, es wird immer klarer, immer fokussierter, wo wollen wir hin, was können wir wirklich bieten, was können wir liefern. Von daher macht das wirklich sehr viel Spaß und in 5 Jahren also auf so vielen Ebenen würde ich gerne diese Frage beantworten, weil wenn ich nicht zuletzt an meine tägliche Morgenroutine denke, wo ich sehr begeistert mit dem Journal dranbleiben arbeite, da definiere ich ja genau so etwas, also Ziele oder wo sehe ich mich. Und das findet auf vielen Ebenen statt. Das heißt, es ist meine persönliche Entwicklung, meine finanzielle, meine gesundheitliche, es ist unsere Blue Zone-Entwicklung, es sind soziale Aspekte, also sehr unterschiedliche Kategorien, in denen ich Ziele definiere, die jetzt, was diese Woche anliegt, nächsten Monat, nächstes Jahr und in 5 oder 10 Jahren dementsprechend. Wenn ich aber das dann versuche, etwas kürzer zu fassen und nur hier in diesem Kontext auf Blue Zone bezogen, wir sind dabei, die gesündeste Zone Deutschlands zu gründen. Wir wollen Deutschland als 6. blaue Zone auf die Weltkarte packen. Dementsprechend sehen wir unsere Mission darin, eben jeden Tag mindestens diese eine Person dabei zu helfen, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Und in 5 Jahren sind es hoffentlich eben die Millionen, von denen wir eben noch gesprochen haben.
Das wäre wunderschön.
Schon.
Ich glaube auch. Das ist ja eine super Sache. Also ich denke, da habt ihr euch auch ordentlich was vorgenommen.
Ja, bisher. Der Weg ist das Ziel.
Ja, bisher sehe ich da aber sehr viel Engagement und viele, cool, viele gute Schritte.
Sehr geil, sehr geil.
Du darfst jetzt aber auch nochmal über das Thema Kollagen sprechen. Vielleicht quick and dirty, mal gucken. Die Zeitpunkt der Einnahme, spielt das eine Rolle?
Quick and dirty, nein, überhaupt nicht. So quick and dirty dann wieder doch nicht.
Aber.
Grundsätzlich nein. Grundsätzlich geht es erstmal oberste Prio darum, den Tagesbedarf zu decken. Und ich empfehle, 10% der Tagesproteinmenge sollte Kollagen sein. Das heißt, wenn wir mal ganz grob rechnen, 100 Kilo Kerl, wobei das sind die wenigsten, nehmen wir mal 80 Kilo Kerl, rechnen wir grob mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, haben wir einen Tagesbedarf von 160 Gramm. Davon 10%. 16 Gramm sollten aus Kollagen kommen.
Mhm.
Und das kann ich zum Beispiel über eine Supplementierung einnehmen. So, das ist die oberste Priorität. Wenn ich jetzt doch ein bisschen mehr biohacken möchte, noch hier und da ein bisschen tweaken will, gibt es zwei Zeitfenster, die sich irgendwo als vielleicht vorteilhafter noch erwiesen haben. Einmal in Verbindung mit Training, weil die mechanische Belastung, die während des Krafttrainings vor allem stattfindet, gezeigt hat, dass eine damit verbundene Kollagenaufnahme besser vom Körper aufgenommen wird. Das heißt, der Körper ist noch etwas affiner darin, tatsächlich das aufgenommene Kollagen in körpereigene Strukturen mit einzubauen. Der zweite Zeitpunkt, welcher mir sinnvoll erscheint, ist abends vor dem Schlafengehen. Warum? Weil einer der Hauptbestandteile aus Kollagen ist die Aminosäure Glycin. Und Glycin hat sehr starke Vorteile gezeigt, wenn es um die Schlafoptimierung geht. Von daher, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern, könnte eine Kollagenversorgung zum Abend hin nicht verkehrt sein.
Mhm.
Ja.
Ja, also sowohl als auch.
So ist es.
Ja, sehr gut. Und jetzt haben wir hier ein Phänomen. Und zwar, Wie siehst du das Phänomen der metabolischen Anpassung bei chronischem Underfeeding?
Underfeeding, ja, sehr spannendes Thema.
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an.
Ja, also auch da, glaube ich, muss ich ein bisschen mehr Kontext geben. Also wir Menschen sind ja perfekte Anpassungsmaschinen. Und wenn wir vom Metabolismus sprechen, dann meinen wir nichts anderes als unseren Stoffwechsel. Also letztendlich das Zusammenspiel aus sämtlichen Energie-Input- und Output-Geschehnissen im Körper. Alles, was wir an Energie aufnehmen durch Nahrung, alles, was wir an Energie umsetzen durch Bewegung, Stress, all das, was an Regenerationsprozessen vor allem in der Schlafenszeit stattfindet. Und ja, wir Menschen sind perfekt darin, uns anzupassen. Das heißt, wenn wir von einer metabolischen Anpassung bei chronischem Underfeeding sprechen, meinen wir damit das Phänomen, dass unser Körper, unser Stoffwechsel runterfährt, wenn wir permanent underfeeded, also unterernährt sind. Das Ganze ist letztendlich evolutionär betrachtet zurückzuführen auf der Annahme, dass der Körper sich denkt, okay, ich kriege hier dauernd zu wenig Nährstoffe. Scheiße, irgendwie geht es hier gerade ums Überleben. Das heißt, sämtliche Energie-Output-Prozesse, alles, was Energie kostet, fahre ich erstmal runter. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, das sehr viele Dieter, also Personen haben, die permanent im klassischen Sinne Diät treiben, weil sie dauernd abnehmen wollen. Und irgendwann gegen die Wand fahren und realisieren, ich esse weniger und weniger und weniger, aber ich nehme ja gar nicht mehr ab, weil der Stoffwechsel einfach komplett runtergefahren wurde. Das heißt, vor allem unser Schilddrüsenhormon T3, also die aktive Form, wird extrem runtergefahren und unser Körper fängt an, sehr viele körpereigene Reserven abzubauen. Mhm. Von daher ist da die Aufgabe eines jeden Gesundheitsoptimierers, nicht nur die Qualität der Ernährung irgendwo im Auge zu haben, sondern tatsächlich auch die Quantität, also die Mengen. Und im Zuge des Kennenlernens des eigenen Körpers macht es absolut Sinn, eben auch mal zu tracken, um zu wissen, hey, wie viel Energie, wie viel Kalorien brauche ich eigentlich? Wie kann ich das auf meine Nährstoffe aufteilen, damit ich meinen Bedarf an Makro- und Mikronährstoffen adäquat abdecken kann? Ich möchte niemanden dazu animieren, es sei denn, du hast tierisch Spaß darin, jedes Lebensmittel auf eine Waage zu legen, sein Leben lang zu tracken. Aber im Buch sprechen wir von einem Zeitraum von 8 bis 12 Wochen, wo es absolut Sinn macht, mal diese Erfahrung zu sammeln, was mir extrem dabei helfen wird, meine Ernährung individuell besser auslegen zu können. So richtig problematisch und so richtig schwierig oder gar gefährlich wird das Thema des chronischen Underfeedings, je nachdem wie schwer es ausfällt, wenn dann wieder versucht wird, normal zu essen. Das heißt, reden wir hier, da muss man ganz klar unterscheiden, von einem chronischen Underfeeding, wo ich auf Makronährstoffebene meinem Körper immer etwas weniger Energie zuführe, als er eigentlich benötigt. Also in Zahlen ausgesprochen, ich habe einen Tagesbedarf von 2500 Kalorien und nehme 2300 auf. Das kann sogar gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, hinsichtlich der Langlebigkeit, wie sich gezeigt hat. Oder sprechen wir hier von einem Extrem-Underfeeding, wo ich auf Makro- wie auch auf Mikronährstoffebene eine sogenannte Malnutrition erlebe. Das heißt, mein Körper kriegt nicht genügend Nährstoffe, um alle biologischen Prozesse des Körpers voranzubringen. Vor allem auf Mikronährstoffebene, wenn es dann soweit ist, dass der Körper zum Beispiel Knochensubstanz abbauen muss, um genügend Calcium dem Körper zur Verfügung zu stellen, dann wird es gefährlich. Und so richtig gefährlich wird es, wenn dann eben versucht wird, wieder normal zu essen. Das Ganze wurde festgehalten im Minnesota Starvation Study. Dazu verlinken wir einmal. Basierend auf der Tatsache, dass bereits im alten Rom dies festgestellt wurde, dann hat sich das aber wiederholt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wo man realisiert hat, dass Kriegsgefangene, also KZ-Gefangene vor allem, es vermehrt Todesfälle gab, als sie wieder freigelassen wurden und normal angefangen haben zu essen. Und das Ganze basiert darauf, dass während des Underfeedings der Körper eben nicht genügend Makronährstoffe und Mikronährstoffe bekommt. Er kriegt auch nicht genügend, er kann auch nicht genügend Glucose produzieren. Das heißt, es kommt zu einer vermehrten Lipolyse. Das heißt, es wird Energie aus den körpereigenen Fetten gewonnen. Unser größter Speicher, den wir haben. So, jetzt fange ich wieder an, nach einer extrem malnutrition Zeit wieder normal zu essen. Dann auch häufig in dem Zuge überessen, was dazu führt, dass der Körper quasi überflutet wird mit Glucose. Dass er damit gar nicht so richtig arbeiten kann, weil das Hormon Insulin ja jahrelang quasi ausgeschaltet wurde. Mhm. Und es kommt zu einer extremen Disbalance der Mikronährstoffe intrazellulär, also in der Zelle, und extrazellulär, also auch im Blut zwischen den Zellen. Und das kann tatsächlich sogar bis zum Tod führen. Von daher ist es, und das ist nicht auf dieser Extremebene natürlich, aber dieser Rebound-Effekt oder dieser aus diesem Refeeding, dem Underfeeding meine ich, wieder rauszukommen, ist ein jahrelanger Prozess, wo ich sehr viele Kunden in den letzten Jahren leider und dann häufig junge weibliche Kundinnen, Stichwort Essstörung, begleitet habe, wieder aus diesem chronischen Underfeeding wieder rauszukommen. Und es ist ein langwieriger Prozess, wo man wirklich sehr, sehr behutsam vorgehen muss, um wieder den Stoffwechsel quasi anzukurbeln und wieder ein normales Aktivitätslevel aufbauen zu können. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und total. Ich habe jetzt viel gelabert. Also um nur eine wichtige hier Annahme nochmal festzuhalten. Um dies zu vermeiden, weil ganz häufig findet ja ein chronisches Underfeeding auch statt, ohne dass ich davon weiß, weil es ist ja nicht gleich dieser Extremfall, den ich vorhin beschrieben habe, sondern eben so diese paar hundert Kalorien, die ich immer zu wenig nehme. Es macht absolut Sinn, über einen zumindest kurzen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen die Quantität, also die Mengen dessen, was ich esse, im Blick zu haben und dementsprechend mal eine Zeit lang zu tracken. Das heißt, mit einer Tracking-App wie MyFitnessPal und einer Küchenwaage zu arbeiten, um ein klares Bild darüber zu haben, okay, die Qualität meiner Nahrung stimmt, aber auch individuell betrachtet auf meine Bedürfnisse abgestimmt die Quantität. So, das ist so die Quintessenz. Die
sehr gut. Wir
noch mal festhalten.
Ja, das ist wichtig. Ui, sind ja auch sehr viele Themen heute.
Du wolltest kein Wasser, ne?
Ja, ich habe es dir angeboten. Ich weiß. Mein Pech. Ja, hohe Diversität auch in den Themen heute. Jetzt so ein bisschen, ja, das kribbelt schön. Ja, viel Spaß. Dann kriegst du keine Fragen mehr.
Doch. Komm, hau raus.
Wir kommen in den Schlussspurt. Und da wir heute so vielfältig sind, bleiben wir auch vielfältig. Und jetzt geht es plötzlich ums Blutspenden. Kommst du dazu, regelmäßig Blut zu spenden?
Es ist eine billige Ausrede, aber durch Corinna habe ich irgendwie den Flow verloren. Davor war ich sehr regelmäßig Blutspenden. Ja. Tatsächlich.
Ich kenne das.
Es ist doof, weil es funktioniert ja immer noch und es ist immer noch super wichtig. Ja. Und mit dieser Frage habe ich jetzt beschlossen, es wieder aufzunehmen.
Okay, dann darfst du nämlich auch dazu erzählen, wenn du das dann wieder machst, hat das dann auch positive Auswirkungen auf deinen Körper?
Hat es. Also nicht, dass ich sie wahrscheinlich so nötig hätte, aber regelmäßiges Blutspenden hat einen gesundheitlichen Vorteil. Und zwar kann es bei Hypertonie, also erhöhtem Bluthochdruck, helfen. Und es hat sich eben gezeigt, dass regelmäßiges Blutspenden den Blutdruck senken kann. Das heißt, alle Bluthochdruck-Patienten da draußen regelmäßig Blut spenden.
Ja. Spannend. Klasse. Also müssten sich die Leute das vor allen Dingen merken. Finde ich gut.
Ja, in dem Zusammenhang macht es absolut Sinn.
Sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Aber es liegt daran, dass ich mich so ein bisschen mal vor Blutspenden drücke.
Ja?
Ja, ich habe mal schlechte Erfahrungen als Kind gemacht mit einer aufgeschnittenen Pulsader, nicht von mir, sondern von einem Kindheitsfreund. Und deswegen so dieses Gefühl, ne? Die Nadel. Ja,
also,
und so.
Ich
gehe aber immer hin. Ich komme da auch durch. Aber
witzigerweise,
man will nicht unbedingt.
Ja, ich kenne das. Also ich muss Box breathen währenddessen, um mich zu beruhigen.
Ja. Und ich halte immer das eine Ohr zu, mit dem man das Geräusch vom Blut hört.
Echt?
Ja.
Nee, also ich kann im Moment des Einstechens muss ich immer weggucken.
Ja.
Ich habe gar kein Problem mit Nadeln und mit Blut und irgendwas, aber selbst an mir, Ich mag das.
Ich kann es verstehen. Deswegen lass uns das Thema noch wegzimmern. Mir schüttelt
sich ein bisschen. Ja, das ist schon.
Spannendes Thema kenne ich von damals, von meinen Bulletproof-Coffee-Zeiten. MCT-Öl. Ist MCT-Öl sinnvoll als Fettverbrennungsbooster?
Nein.
Punkt.
Nein.
Möchtest du noch was hinzufügen?
Ja, komm, ein bisschen gebe ich noch. Also für all, um auch hier erstmal ein bisschen Kontext zu schaffen, MCT steht für Middle Chained Triglycerides. Mittelkettige Fettsäuren. Letztendlich sind ja alle Fettmoleküle endlos lange oder mehr oder weniger endlos lange Kohlenstoffketten. Und zum Beispiel die ganzen Omegas, also Omega 3 und Co., haben 20 und ein paar Kohlenstoffe, die aneinander gereiht sind. Die mittelkettigen Fettsäuren haben zwischen 8 und 12 oder 8 und 14. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es definiert wird, Kohlenstoffketten. Das heißt, es sind kürzere Ketten. Und dementsprechend durchlaufen sie nicht den ganzen Verdauungstrakt, sondern stehen direkt als Energiequelle zur Verfügung. Was vor allem bei einer sogenannten ketogenen Ernährungsweise, also wenn ich eben Fette hauptsächlich als Energielieferant nutze, wo meine Leber Fettmoleküle in sogenannte Ketonkörper umwandelt, macht es durchaus Sinn. So, und MCT, also diese mittelkettigen Fettsäuren, weil sie eben so viel kürzer sind, können auch die Blut-Hirn-Schranke passieren und dementsprechend dem Gehirn als Energiequelle zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Ketonkörper daraus. Naja, das heißt, als Energiequelle, vor allem bei eben einer sehr kohlenhydratarmen Diät, macht es absolut Sinn. Als Fettverbrennungsbooster würde ich es absolut nicht bezeichnen, keineswegs. Das ist eher wieder so eine Mainstream-Supplement-Industrie-Bezeichnung, um einfach das Zeug besser verkaufen zu können.
Ja. Von der habe ich ja noch gar nicht gehört, von dieser Mainstream-Supplement-Bewegung.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, okay. Das ist auch wieder spannend. Ich habe das damals nämlich immer... Diese Bulletproof-Coffee war ja auch mal so ein richtiger Hype.
Ja, so mit Dave Asprey und Silicon Valley, da hat das Ganze ja angefangen. Ein
bisschen noch Butter rein und Vanille und wer möchte noch Chili und dann...
Ja. Grundsätzlich ist daran nichts auszusetzen. Auch in einem Intermittent Fasting-Protokoll macht das durchaus Sinn, weil ich habe eben keine großartige Magenverweildauer oder grundsätzlich Verdauungstätigkeiten. Ich habe keine hormonelle Reaktion, was jetzt mal Insulinspiegel angeht, aber einen potenten Energieträger. Das heißt, deswegen hat es ja seinen Ursprung da im Silicon Valley, High Performer und irgendwie großer, ich sag mal, Ansatz einer Funktionalität im Essen. Da macht es absolut Sinn und auch ich habe sehr gerne von unseren tollen Partnern Ahead, die haben nämlich ein quasi Bulletproof Powder rausgebracht, beziehungsweise ein Kollagen-MCT-Mix. Und das ist sehr häufig mittags nennen wir es mal so ein Zwischensnack.
Ja. Okay.
Ja.
Gut, sehr gut. Und dann darfst du uns last but not least noch einen Einblick in deine Persönlichkeit geben. Ja, es geht um dein Studium. Aha. Warum oder wieso hast du dich für ein Ökotrophologie-Studium entschieden? Wenn du uns das verraten möchtest.
Also, wir sind hier ja unter uns.
Ja.
Ganz ehrlich, weil ich Schiss hatte, aus Hamburg auszuziehen.
Spannend, ja?
Ja, also ich komme ja...
Das geht doch vielen Leuten so, oder?
Ja, also ich war bequem, tatsächlich. Ja.
Was wäre denn die Alternative gewesen? Zum Beispiel.
Ich komme ja, ich sage immer, aus einer Sportlerfamilie. Also bei uns hat jeder Sport getrieben und das war das Naheliegendste und Selbstverständlichste. Und eigentlich wollte ich Sport studieren. Aber wenn Sport, dann natürlich in Köln, so als beste Adresse. Und angefangen damit, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr aktiv im Basketball war und hier in Hamburg irgendwie ein paar coole Optionen hatte, wollte ich aus dem Punkt ungern raus. Dann hatte ich eine tolle Freundin. Wollte hier nicht raus. Und dann, nicht zu guter Letzt, muss ich mir selbst gegenüber sehr ehrlich sein, ich hatte tatsächlich Schiss vor dem Aufnahmetest, dass ich den nicht bestehen werde. Was ja bescheuert ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde dem damals, wie alt war ich, 18-jährigen Mischek in den Arsch treten, weil wie kannst du vor etwas Angst haben, was du noch nicht mal
noch nicht mal angesetzt hast, es zu probieren.
Soll ich dir was verraten? Na? Ich habe einen gemacht. Also sogar zweimal.
Echt? In Köln?
Nein, in Potsdam und in Erfurt. Ich wollte Sportmanagement studieren. Aha. In Potsdam bin ich im Weitsprung gescheitert. Und zwar um 1 Zentimeter. Ach, bei den Probeläufen immer drüber. Ja. Beim Hauptsprung mit Wiederholung immer 1 Zentimeter drunter.
Ach, scheiße.
Dem Prüfer war es natürlich egal. Und in Erfurt bin ich dann wieder hin. Da gab es noch 100 Meter Lauf mit manueller Zeitstoppen. Stoppen von 2 Stoppern, die 4, 5 Leute gleichzeitig gestoppt haben. Da waren es Millisekunden. Und da habe ich gesagt, nee, ihr könnt mich mal.
Scheiße.
So kommt, siehst du, so kommt man vom Sportstudium weg. Du hast dich gar nicht getraut.
Siehst du, du bist an der Stelle so viel mutiger als ich gewesen, weil du es gemacht hast. Also das ist auch eine der Sachen, die mich wurmen. Ich bereue es nicht, dass ich nicht Sport studiert habe, weil ich bin super glücklich, wie es sich dann alles so entwickelt hat. Aber dass ich es erst gar nicht probiert habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich genügend Ausreden, warum ich in Hamburg bleiben wollte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich zum 18. meine erste Fitnessstudio-Mitgliedschaft bekommen. Mein Vater seitdem natürlich mein bester Gym-Buddy. So, und die Ernährung hat eine immer größere Rolle auch einfach gespielt. Ich war damals schon knapp über 2 Meter lang und wog 79 Kilo. So, das heißt, ich war ein richtiger Spargeltarzan. So, und dann kam ich in den Herrenbereich und wurde nur rumgeschubst. So, irgendwo musste Fleisch drauf. Ja. Naja, die Ernährung hat eine immer größere Rolle gespielt. Und nachdem ich mir dann für das Sportstudium in Hamburg zu gut war, ich werde dem Typen so gerne in den Arsch treten, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Ja. Und Ernährung, super spannend, irgendwie was anderes. Habe dann so einen Online-Navigator gemacht, um zu erforschen, ob das denn das Richtige für dich ist. Schien es zu sein. NC hat ausgereicht. Also ich war schon ein richtiger Streber. Also von daher, das war eigentlich nicht so das Problem. Und dann mittendrin. Und dann war es eher so ein, okay, mal gucken, was einen hier erwartet. Und während des Studiums, was eher die Tatsache, die mich glücklich gemacht hat, dass ich da bereits wusste, dass ich in die Selbstständigkeit will. Weil ich hatte sehr wenige Präsenztermine. Ich habe das erste Semester noch sehr fleißig besucht. Ab dem zweiten Semester habe ich bei PepsiCo gearbeitet in der Produktentwicklung, bei der Fit for Fun in der Redaktion und habe eigentlich nur die Uni betreten, wenn ich für das erste Semester das Chemietutorium gemacht habe. Und da wusste ich schon, okay, ich will mir nicht irgendwie vorschreiben lassen, wann, was, wo ich wie zu machen habe und wo ich sein will. Ich will irgendwie selbst mir meine Regeln aufstellen. Ja, das Studium als solche, ich meine, das hat hier in Hamburg in Bergedorf in einem alten Bunker stattgefunden. So cool es erstmal klingen mag, aber dann währenddessen auch irgendwie uncool ist. Wir waren im ersten Semester, ich glaube, knapp 100 Studierende. Wow, so viele. Ja, und davon 94 Frauen. Ja. Ich glaube, das hat sich kaum verändert bis heute.
Kann ich mir gut vorstellen.
Klingt ja erstmal total cool, aber ich war auch nie der Buddy-Typ so sehr. Ja, und dann hast du halt keine Buddies auch im Studio so richtig. Und außerdem sind Ökotrophologen grundsätzlich anders.
Okay.
Also ich war tatsächlich mit meinem Sportbezug, ich war der Exot.
Also du warst anders von anders.
Ich war der Exot,
eigentlich genau. Warst du anders.
Ich war anders, ja. Ich hatte da tatsächlich wenig Bezug. Aber das Studium als solche, was mir sehr gefallen hat, und das wurde dann immer weiter ausgebaut, war dieser interdisziplinäre Ansatz. Also es war so breit gefächert von Technik, wo ich habe da einen Kommilitonen, der bei Bosch in der Geräteherstellung gelandet ist. Dann ganz klassisch natürlich Ernährungsberatung, aber auch Marketing, Produktentwicklung. Dann der ganze Bereich Qualitätsrisikomanagement, HACCP-Konzepte. Also da hast du kannst so alles so ein bisschen, aber nicht so richtig.
Ja. Aber schlussendlich hat es dich auch hierher geführt.
Ja.
Das ist nur ein Teil davon, aber
ja, absolut. Von daher, ich bin super dankbar und wirklich sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt hat. Und ich würde nichts anders machen wollen. Außer den Sporttest nochmal.
Ja, geht, kannst kann ja machen. Aber ich würde den nicht in Köln machen. Also du, für dich wird es wahrscheinlich einfach sein, aber ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in der Höchstleistung. Ich kam ja.
Ja, ich hatte Schiss vor Toren.
Das war okay, das habe ich mit meiner Sportlehrerin tatsächlich gemacht. Mhm. Die hat sich wirklich hingesetzt, nachmittags zweimal die Woche und mit mir eine Choreografie gemacht im Bodenton. Musste ich richtig mit Musik Bodenton und dann auch die Geräte nochmal. Und mein Papa ist auch Sportlehrer, Mama auch, deswegen ging das.
Okay.
Aber so ein paar andere Sachen in Köln und da gab es Individualitäten quasi in der 100-Meter-Lauf in Erfurt und in Köln musste man Klimmzüge machen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch bestimmt 20, 25 Kilo weniger gewogen als heute und kam gerade aus einer Bundesliga-Saison raus im Wasserball. Und ich hätte mir trotzdem, hatte ich Schiss davor, diese, frag mich nicht, 12 Klimmzüge oder so zu machen.
So, also ich muss dir aber sagen, wenn du jetzt aus dem Krafttraining heraus, egal ob im pronierten, supinierten Griff, also ob du von unten oder von oben die Stange greifst, mit einer kontrollierten Time Under Tension, mit einer Full Range of Motion, also wo du wirklich in die volle Streckung des Arms kommst, 12 Klimmzüge sind nicht ohne.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Vor allem, wenn du, so wie wir, heavy Body bist.
Ja, ich habe mich immer gefragt, warum kann ich nicht einfach 80 Liegestütz machen? Ja, das ist immer meine Champion-Disziplin gewesen, alles, was den Brustmuskel so anbelangt. Da konnte man nicht
verhandeln. Sollte nicht sein, sollte nicht sein. Flo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich glaube auch von den Hörern vielen Dank an dich, weil hier war richtig viel drin. Du solltest überlegen, ob du das als kostenpflichtiges Webinar anbietest. Nein, das Schöne ist, es ist alles kostenfrei im Podcast.
Pass auf, ich habe noch einen Spoiler.
Ja?
Ach doch, ich will es raushauen.
Zum Buch geschrieben?
Unter anderem, wir verlinken in den Shownotes.
Ja.
Nee, ich würde gerne eigentlich deine Meinung hören. Ich hab eine Frage eigentlich an der Stelle nochmal. Ja, und zwar, wir sehen uns quasi, unser höchstes Gut ist die Wissenskommunikation für ein gesundes und glückliches Leben.
Mhm.
Deswegen haben wir diesen Podcast, YouTube, Instagram, das Buch, unseren Blogartikel, das Coaching und. Als nächstes hauen wir eine Blue Zone Masterclass raus. Sagt dir Masterclass was?
Ja.
Also diese Online-Coaching-Plattform, wo die Meister ihrer Kunst, Gordon Ramsay zeigt dir, wie du das perfekte Steak machst und Steph Curry, wie du den perfekten Dreier versenkst.
Mhm.
Darauf basierend wollen wir, und wir sind schon mitten in der Planung, eine Blue Zone Masterclass aufbauen, wo wir wirklich dir Step by Step das Einmaleins des gesünder Lebens beibringen.
Stark.
Oder?
Ja, absolut.
Ich dachte, ich habe letztens eine neue Masterclass angefangen und dachte mir, und es dann wie Schuppen von den Augen, so offensichtlich, das ist genau das, was wir hier kommunizieren und vermitteln.
Ja.
Und wir holen dich ab und bringen dir Step by Step bei, gesünder zu leben.
Das klingt nach einem sehr guten Format.
Ja.
Und auch als Unternehmer, als Feedback, triffst du natürlich da auch direkt den Zahn der Zeit.
Oder?
Das Thema Lernen und zugängliches Lernen ist halt super wichtig. Und ich kenne auch ein paar Leute, die sich viel damit beschäftigen, auch mit ähnlichen Formaten.
Ja.
Und ich habe da auch mal gedacht, also spannend. Und du machst den Leuten halt das noch zugänglicher. Und sie müssen nicht irgendwo rumgucken und einen Mischek suchen, der mal Zeit für sie hat.
Ja. Prima, dann würde ich sagen, machen wir die Mikros aus und dann aus Unternehmersicht.
Jetzt sind aber alle ganz heiß.
Ne? Hab ich noch mal ein paar Fragen dann an dich.
Ja.
Vielen Dank. Und wir, damit meine ich dich da draußen, hören uns bereits nächste Woche wieder. Adios.
Ciao.
Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.